There is definitely an element of Donald Trump support that has its basis in racism or xenophobia.
I'm definitely not going to vote for Trump because I think that he's projecting very complex problems onto simple villains.
I'm a never Trump guy. I never liked him.
Fabian, wer ist das, wo wir da gehört haben?
No, das glaubt man ja gar nicht, aber es ist im Fall genau der Mann, der da sagt, er sei ein Never-Trump-Guy, wo der Donald Trump jetzt als seinen Kandidat für die Vizepräsidentschaft der Vereinigten Staaten ausgesucht hat. Das ist der J.D. Vance, ein Senator aus Ohio, 2016, ein Never-Trumper, von dem sind die Zitate, heute ist er ein Super-Trumper und der Running Mate vom offiziellen Präsidentschaftskandidat der Republikaner.
Es ist Mittwoch, der 17. Juli 2024 und bis zu den Präsidentschaftswahlen in den USA geht es noch 111 Tage. Und das ist «Alles klar Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger. Noch am Samstag ist in Butler, Pennsylvania, auf Trump geschossen worden. Schon am Montag ist er dann am ersten Tag vom republikanischen Parteikongress offiziell als Präsidentschaftskandidat bestätigt worden. Und seit dem Montag wissen wir auch, wer der Trump als sein Vizepräsident will, wer sein Running Mate ist. Der James David Vance. Wer ist der Mann, den Trump bis vor ein paar Jahren noch offen kritisiert hat und der jetzt an seiner Seite ins Weisse Haus einziehen will? Warum die krasse politische Kehrtwende? Und was bedeutet die Nomination von J.D. Vance politisch und strategisch für den weiteren Wahlkampf? Ich bin der Noah Fendt, vertrete auch heute nochmal den Christoph Münger als Moderator von dem Podcast. Und über diese Fragen unterhalte ich mich mit unserem US-Korrespondent, mit dem Fabian Fellmann. Er hat den Parteikongress der Republikaner in Milwaukee, im Bundesstaat Wisconsin, live mitverfolgt und ist mir jetzt von dort aus zugeschaltet. Hoi Fabian.
Hallo Noah.
Fabian, erst gerade am Sonntag haben wir ja in einer Spezialfolge über das versuchte Attentat auf Trump geredet. Und nur 3 Tage später gibt es eigentlich schon wieder so viel Neues zu besprechen. Sag mal, wie viel hast du geschlafen seit dem letzten Samstag?
Ja, wahrscheinlich so wenig, dass man es meiner Stimme angehört.
Du bist ja in Milwaukee am Parteikongress der Republikaner einsteigen. Wird die aber doch in Florida. Dort ist nämlich der Trump jetzt gerade auch eine ziemlich grosse Sorge los geworden, oder?
Ja, dort ist der Trump gerade ein Strafprozess los worden. Er ist angeklagt worden in Miami, weil er Geheimdokumente in Mar-a-Lago gehortet hat. Das ist vor einem Bundesgericht gewesen, aber in Florida, weil es eben alles in Mar-a-Lago stattgefunden hat in Florida. Und dort ist eine Richterin eingesetzt gewesen, die von Donald Trump damals ernannt worden hat. Und sie hat jetzt ziemlich überraschend die Anklage ganz grundsätzlich in Frage gestellt und zurückgewiesen. Sie hat ihrer Begründung gesagt, dass das Justizministerium gar nie hat dürfen, einen Sonderermittler einsetzen. Und das ist darum überraschend, weil es der Rechtsprechung der letzten 25 Jahre in den USA widerspricht.
Warum ist es für Trump so wichtig, dass das Verfahren jetzt quasi eingestellt worden ist?
Es gibt 2 Gründe. Einerseits ist die Anklage sehr ernsthaft gewesen. Die Geheimdokumente sind geschützt durch sehr strenge Gesetze. Da hat theoretisch eine mehrjährige Gefängnisstrafe hinten raus schauen. Und zum Zweiten ist es eine zeitliche Frage. Also es ist noch nicht definitiv, dass das Verfahren eingestellt ist. Wir können davon ausgehen, dass der Sonderermittler da wieder Rekurs einlegen. Dass also höhere Gerichte noch werden die Frage beurteilen. Aber die vorläufige Einstellung von dem Verfahren ist entscheidend, weil die heisst, dass vor dem 5. November, das ist der Tag, wo die Präsidentschaftswahl wird stattfinden, ganz sicher kein Prozess mehr anfängt in dieser Frage, dass die Wählerinnen und Wähler also nicht werden wissen, denn wie das Gericht eigentlich die Vorwürfe gegen den Trump beurteilt, ob er sich strafbar gemacht hat oder nicht.
Damit ist ein wichtiges juristisches Verfahren zuerst mal aus dem Weg geräumt, eben zumindest bis zu den Wahlen. In jeder anderen Woche, jeder normalen Woche, ist man so ein bisschen versucht zu sagen, wäre das eigentlich so die grossen Breaking News rund um Donald Trump gewesen. Wie hat man in den USA jetzt darauf reagiert?
Du sagst es genau richtig, Noah. In jeder anderen Woche wäre das eine riesige Schlagzeile gewesen, weil das ist das zweite Verfahren auf Bundesebene, das gegen Trump läuft, wo mit dem quasi komplett in Frage gestellt worden ist. Das andere ist das wegen dem 6. Januar. Dort hat es obersten Gericht gesagt, dass Trump weitgehende Immunität genießt. Jetzt in dieser Woche ist die News aus Florida aber einfach eine von vielen Schlagzeilen gewesen, in einer Woche, die einfach rappelvoll ist von Schlagzeilen.
Das hat eben unter anderem damit zu tun, dass seit dem Montag der republikanische Parteikongress läuft. Der hat eben nur gerade 2 Tage nach dem versuchten Attentat auf Donald Trump angefangen. Was merkt man von diesen Schüssen auf Trump in Butler, Pennsylvania, heute noch in Milwaukee?
Das ist Gesprächsthema Nummer 1. Mit allen Leuten, die ich rede, komme auf das zu reden. Wenn man an Souvenirstand geht, wo es natürlich auch hat, da werden Trump-T-Shirts verkauft, da werden Sneakers verkauft, da wird seine Bibel verkauft. Und auf der Bibel hat es bereits das Foto ausgedruckt von Trump, wie er von den Secret Service Agenten umringt, dort steht und die Fußstufe hat, Blut im Gesicht. Das ikonische Foto, das wir vermutlich alle schon gesehen haben. Und auch fast alle Redner an der Konferenz erwähnen. Das sind ja insgesamt über 150 Leute, die da in 4 Tagen reden am Parteikongress. Und fast alle erwähnen die Schüsse. Und fast alle sagen, es sei eindeutig Gott gewesen, der Trump gerettet hat, weil er noch nicht fertig war mit dem Trump.
Darum auch das ikonische Foto auf den Bibeln, oder?
Genau.
Wir nehmen am Mittwoch, am späten Nachmittag auf. Der Parteitag, der läuft seit dem Montag und geht noch bis morgen am Donnerstag. Ganz kurz zusammengefasst, was ist bis jetzt passiert an diesem Parteitag?
Also am Montag war mal der Tag, wo Trump zum offiziellen Präsidentschaftskandidat wurde. Bis jetzt habe ich immer geschrieben, der designierte Präsidentschaftskandidat, hat ja niemand mehr daran zweifelt. Jetzt ist er es offiziell. Dann haben sie am Montag ganz viel über die Wirtschaftspolitik geredet, die hohen Preise unter den beiden, wie der Trump das würde besser machen. Am Dienstag ist es dann um Verbrechen und Gewalt gegangen. Und wieder darum, wie der Trump das besser würde machen. Am Dienstag sind auch die letzten Abweichler noch zum Trump zurückgekommen. Er hat gesagt, die Partei ist jetzt geeint. Da haben wir Nikki Haley gehabt.
President Trump asked me to speak to this convention in the name of unity. I'll start by making one thing perfectly clear. Donald Trump has my strong endorsement, period.
Da haben wir Ron DeSantis gehabt, da haben wir Vivek Ramaswamy gehabt, da haben wir Ted Cruz gehabt. Am Mittwochabend dann ist der grosse Abend vom Vizepräsidentschaftskandidat, vom J.D. Vance. Und am Donnerstagabend, das ist dann der Höhepunkt von dem Parteitag, der letzte Abend, ganz als letzter Redner. Der Schweiz ist dann schon Freitag am Morgen, wird Donald Trump seine erste Rede halten seit dem Attentat und seine erste Rede als offizieller Präsidentschaftskandidat der Republikaner.
Der Trump ist also offiziell nominiert jetzt. Das macht es für dich ein bisschen einfacher, weil du nicht mehr musst designierte Präsidentschaftskandidaten und sonstige Vorsichtsformulierungen einbauen. Aber die Nomination war Formsache. Darum lass uns über J.D. Vance reden, Trump sein Vize. Fabian, wer den J.D. Vance nicht kennt, ganz kurz, wer ist er?
Also wir haben hier einen Senator aus Ohio. Der ist erst 39, das ist sehr jung für einen Senator, ist seit 2 Jahren dort. Bekannt ist er darum, weil er sehr eine schwierige Kindheit hatte in Ohio. Er hat einen rasanten gesellschaftlichen Aufstieg gemacht, er ist zu den Marines gegangen, ist als Soldat, hat dann bis an die Eliteschule in Yale eine Ausbildung gemacht, hat dort Recht studiert und ist nachher dann im Silicon Valley als Investor tätig gewesen. Er hat 3 Kinder, ist verheiratet, das sind so Basics über ihn.
Rasanter gesellschaftlicher Aufstieg, hast du gesagt. Wie hat er das gemacht?
Der J.D. Vance hat eine schwierige Kindheit. Kurz nach seiner Geburt trennen sich seine Eltern. Er wächst in instabilen Familienverhältnissen auf. Seine Mutter nimmt irgendwann Drogen, Heroin unter anderem. Er wächst dann bei den Grosseltern auf, die trinken. Haben aber auch sehr eine strenge Erziehungsmethode. Und er sagt, seine Grossmutter habe es fertig gebracht, mit strenger Erziehung ihm eben Disziplin beizubringen, damit er es rausschafft aus dem Milieu von Leuten in der weissen Unterschicht, die früher mal gute Jobs hatten, aber am Verarmen sind. Das ist eine Geschichte, die er dann auch später wird erzählen in einem Buch, das Hillbilly Elegy heisst. Das ist unterdessen auch verfilmt worden und wir können da rasch reinhören in den Trailer.
Well, I thought your mama was gonna be all right. Be happy. I know I could have done better. But you got to decide you want to be somebody or not.
Und du aus dem Milieu heraus hat er es geschafft, indem er eben zuerst zu den Marines gegangen ist. Das ist eine harte Soldatenausbildung. Das hat ihm ermöglicht zu studieren in Ohio an der State University. Und von dort hat er es dann an die renommierte Yale Law School geschafft. Das ist eine der Elite-Universitäten von der Ivy League. Dort hat er Recht studiert, hat auch seine Frau kennengelernt. Die ist unterdessen eine renommierte Wirtschaftsanwältin. Und er hat es dort in die oberen gesellschaftlichen Zirkel geschafft. Ist nachher auf San Francisco gegangen und hat dort für Investitionsfirmen gearbeitet, die im Silicon Valley tätig sind. Er hat dort eine gute Beziehung geknüpft zu Peter Thiel, einem deutschstämmigen Tech-Unternehmer. Reich geworden, weil er Mitgründer war von PayPal. Und dort hat der J.D. Vance so viel Geld verdient, dass er sich unabhängig machen konnte. Er ist dann zurückgezogen nach Ohio, hat dort seine eigene Firma gegründet und investiert jetzt dort in verschiedenste Projekte. Die einen ein bisschen mehr erfolgreich, die anderen ein bisschen weniger. Aber er hat auf jeden Fall genug Geld auf der Seite, um sich der Politik zu widmen.
Genug Geld auf der Seite heisst mehrere Millionen Dollar, habe ich noch einmal gelesen. Und du hast ja gesagt, er ist eigentlich zuerst bekannt worden als Bestseller-Autor, bevor er bekannt worden ist als Politiker, weil er ist ja erst seit 2022 Senator für den Bundesstaat Ohio. Wie ist denn seine politische Karriere gelaufen?
Das ist wirklich interessant. Er hat 2016 das Buch geschrieben, Hillbilly Elegy. Er erklärte darin, wie eben der weisse Mittelstand im Rostgürtel der USA am Verarmen ist. Und das hat ihn dann zum Top-Gesprächspartner gemacht, gerade in eher links stehenden Medien, weil er quasi erklärt hat, wer die Wähler sind, wer das Milieu ist, das Trump wählt. Und er war damals ein heftiger Trump-Kritiker gewesen, eben so ein Never-Trumper. Zumindest in der Amtszeit von Donald Trump wird er dann zu einem Unterstützer von ihm. Meiner Lesart nachher, weil er sich eben ausgerechnet hat, dass er als konservativ denkender Mensch am ehesten eine politische Karriere hat, wenn er sich mit dem starken Mann bei den Republikanern gut stellt.
Also hat irgendwie auch so ein bisschen Chancen gesehen für sich. Wann war denn das gewesen, wo sich die beiden, der J.D. Vance und der Donald Trump, irgendwie wieder haben ein bisschen anfangen gerne bekommen?
Das war die Vorbereitung auf 2022 Zwischenwahlen. Der J.D. Vance wollte dort Senator werden in Ohio. Und spätestens dann hat er sich dem Trump definitiv angedient. Er hat es dann auch geschafft, dass Donald Trump ihn unterstützt hat. In einem Vorwahlkampf, wo es verschiedenste Kandidaten gab und nicht im Vornherein klar war, dass der Vance sich durchsetzen wird. Wo dann aber Donald Trump im Vance seiner Kandidatur sein Gütesiegel gegeben hat, ist der Fall dann klar gewesen. Und der Vance ist zum Senatskandidat geworden für die Republikaner in Ohio und dann mit dem auch ziemlich locker gewählt worden.
Also im Vorfeld von seiner Kandidatur für den Senat hat es dann eben, wie du gesagt hast, ein bisschen anders tönt, wenn der Vance über den Trump geredet hat. Wir hören da geschwind rein.
Did change my mind about Donald Trump. He was a great president. He's been the greatest president of my lifetime.
I have absolutely got to thank the 45th, the president of the United States, Donald J. Trump. Ladies and gentlemen, he wanted to write a story that this campaign would be the death of Donald Trump's America First Agenda. Ladies and gentlemen, it ain't the death of the America First Agenda.
Schon eine recht erstaunliche Kehrtwende, oder?
Ja, genau, oder? Also wir haben da wirklich jemanden, der sagt, dass Rassisten den Trump täglich wählen. Wir haben jemanden, der sagt, dass der Trump ein verwerflicher Mensch sei. Wir haben da ziemlich starke Worte gehabt vom J.D. Vance. Er war ja auch in vielen Tagsendungen etc. zu Gast gewesen, wo er noch ein Never-Trumper war. Und plötzlich ist er einer der eifrigsten Verfechter von Donald Trump, der kein Blatt lässt zwischen sich und Donald Trump.
Bei Fox News, auf dem Fernsehsender Fox News, ist er kurz nach seiner Nomination auf eben so die Wende, auf dem Meinungsumschwung angesprochen wurde. Das hat er geantwortet.
Well, Sean, I don't hide from that. I was certainly skeptical of Donald Trump in 2016, but President Trump was a great president and he changed my mind. I think he changed the minds of a lot of Americans because, again, he delivered that peace and prosperity. If you go back to what I thought in 2016, another thing that was going on, Sean, is I bought into the media's lies and distortions. I bought into this idea that somehow he was going to be so different, a terrible threat to democracy. It was a joke. Joe Biden is the one who's trying to throw his political opposition in jail. Joe Biden is the one who's trying to undermine American law and order. President Trump did a really good job. And I actually think it's a good thing when you see somebody, you were wrong about them, you ought to admit the mistake and admit that you were wrong.
Er geht also dort dazu, dass er eigentlich seine Meinung geändert hat und sagt, ja, es sei wahrscheinlich vielen so gegangen wie ihm. Und ja, ganz in Trump-Manier eigentlich, gibt er auch nachher den Medien geschuld, oder? Er hat damals 2016 die Lügen von den Medien halt geglaubt und heute wissen er aber, dass eigentlich alles ein Joke sei und dass der Joe Biden ja derjenige sei, der seine politischen Gegner will hinter Gitter bringen.
Ja, und die Botschaft, gell, das hat er nicht einfach einmal gesagt, der J.D. Vance. Er ist systematisch zu allen Sendungen gegangen und allen Podcasts gegangen, wo man muss gehen, wenn man in den rechten Kreisen, in den MAGA-Kreisen, in den Donald-Trump-Sphären eine Karriere machen will. Das Zitat, das wir jetzt da gehört haben, ist eine Unterhaltung mit dem Sean Hannity auf Fox News, einem von den wichtigen Talker auf der Trump-Seite. Vance hat sich vom Tucker Carlson mehrfach interviewen. Er ist in War Room gegangen vom Steve Bannon. Er hat wirklich systematisch die rechten Medien abgerast und dort sein Profil aufgebaut als einen, wo der Donald Trump durch alle Böden durch verteidigt. Oder? Und er sagt, es sei ein Witz, dass der Donald Trump eine Bedrohung für die Demokratie sei. Das ist der Präsident, der im 2021 nicht hat die Macht übergeben wollte, in seinem gewählten Nachfolger. Und dass das von einem Mann kommt, der vorher mal gesagt hat, der Donald Trump sei ein gefährlicher Mensch, das ist schon ziemlich dicke Post.
Hm. Wieso hat sich denn der Trump am Schluss genau für ihn als sein Vizepräsident entschieden?
Ja, für diese Frage gibt es ganz verschiedene Erklärungen. Ich würde mal sagen, der Donald Trump hat jemanden gesucht, der mit ihm die Message verbreitet, der auf Kurs ist, der loyal ihm ergeben ist. Er hat jemanden gesucht, der ihm nicht allzu schnell allzu gefährlich wird. Er hat aber auch jemanden gesucht, der dann mal das Erbe vom Trumpismus, das MAGA-Erbe, weiterführen kann. Und das alles findet er beim J.D. Vance. Er hat da einen, der gut vernetzt ist in der Wirtschaft, der ihm Geld beschaffen kann im Silicon Valley in Millionenhöhe. Das braucht Trump für den Wahlkampf. Gleichzeitig hat er aber einen, der politisch noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung hat, wo politisch auch noch nicht so gut vernetzt ist. Er ist erst seit 2 Jahren überhaupt Senator. Es ist auch sein erstes öffentliches Amt. Und er hat einen, der 39 ist, der also noch ganz viel Zeit vor sich hat, der gut könnte mal sein Erbe antreten, wenn der Donald Trump dann mal nicht mehr Präsident ist.
Der Trump hat ja auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social geschrieben, der J.D. Vance sollte insbesondere Stimmen von Arbeitern und Bauern in den Bundesstaaten Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio und Minnesota holen. Warum genau der J.D. Vance und warum genau dort?
Ja, ist schon ein bisschen erstaunlich, wenn wir einen Risikokapitalist haben aus dem Silicon Valley in Kalifornien, einen Abgänger von einer Eliteschule an der Ostküste, dass ausgerechnet der soll die Arbeiter und Bauern überzeugen. Aber der J.D. Vance hat sich jetzt eben in letzter Zeit wirklich als Verteidiger von diesen Leuten positioniert. Das sind die Leute, die er sagt, haben gerne eben sein Buch «Hillbilly Elegies» darüber geschrieben. Er sei zwar selber aus dem Milieu rausgekommen, aber er hat immer noch sehr viel Sympathie für diese Leute. Und das sind die Leute, die in den Staaten Pennsylvania, Michigan und Wisconsin, alles drei wichtige Swing States, den Ausschlag geben, zu wem das die Staaten gehen nachher bei der Präsidentschaftswahl. Man nennt die drei Staaten die Blue Wall, die blaue Mauer. Da haben die Arbeiter traditionell Demokraten gewählt und der J.D. Vance ist jetzt einer, wo ein Republikaner ist, wo die Arbeiter als Wählergruppe entdeckt hat. Und das sind auch die Arbeiter, die weißen Arbeiter, die sich im Stich gelassen fühlen von dieser globalisierten Wirtschaft, wo die Industrien nach China ausgelagert worden sind, wo Arbeitsplätze in den Fabriken und in den Minen abgebaut worden sind. Das sind die Wähler, die Donald Trump gewählt haben.
Das heisst, der Vance ist eigentlich eine sehr strategische Wahl von Trump und aus dem macht er auch überhaupt kein Geheimnis.
Genau, es wird aber allerdings diskutiert, ob eigentlich der Vance im Trump da tatsächlich etwas bringe. Der Trump hat die Wähler sowieso schon bei sich gehabt. Man könnte argumentieren, dass der Vance eigentlich da im Trump gar nicht wahnsinnig viel bringt, dass es gescheiter gewesen wäre für den Trump, einen Afroamerikaner wie den Tim Scott zu nehmen, der ihm bei dieser Wählergruppe nützt, oder ein Latino wie den Marco Rubio, der Senator aus Florida, wo ihn bei Latinos würde Stimmen bringen. Aber Trump zeigt damit schon auch, er ist sich ziemlich sicher, dass er ohnehin wird gewinnen wird, dass er also nicht unbedingt bei den Latinos und bei den Afroamerikanern noch jemanden braucht. Und dass eben die weißen Arbeiter seine Hauptwählerbasis sind, dass er sich in erster Linie auf die abstützt und dass er sich in erster Linie um die kümmern will.
Wie du gesagt hast, oder Fabian, der Trump setzt jetzt mit dieser Nomination von J.D. Vance schon auch ein recht deutliches Zeichen. Er holt sich jetzt nicht jemanden, der ihn irgendwie gut ergänzt, der Trump seine Schwächen ausgleicht oder der es vielleicht schafft, gemäßigt ihre Republikanerinnen zu überzeugen, sondern er holt J.D. Vance, der eigentlich politisch fast ein Zwilling ist von Donald Trump mittlerweile.
Ganz genau. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied. Der J.D. Vance hat bei Abtreibungen eine sehr, sehr viel konservativere Haltung als Donald Trump. Der Donald Trump hat nach der Abschaffung vom Recht auf Abtreibung gemerkt, dass das für die Republikaner ein schwieriges Thema ist. Und er hat dann sich ein bisschen rausgenommen aus dieser Diskussion, indem er einfach gesagt hat, ja, die einzelnen Bundesstaaten sollen das selber für sich entscheiden. Das sagt der J.D. Vance auch, aber der J.D. Vance hat auch sehr eine extreme Position eingenommen bei Abstimmungen. Er hat zum Beispiel für Abtreibungsverbot gestimmt, wo Frauen selbst bei Vergewaltigungen und Inzest nicht hätten können abtreiben. Er hat auch dafür gestimmt, dass Frauen könnten überwacht werden von der Justizbehörde, wenn sie in einen anderen Bundesstaat gehen für eine Abtreibung. Und der Donald Trump zeigt jetzt da schon, das wird MAGA pur werden, was er machen will. Also die Make America Great Again Ideologie, der Trumpismus, er holt sich einen an seine Seite, der wirklich ein loyaler Jünger ist und eine pure MAGA-Politik vertritt. Man wird sehen, was das vor allem wirtschaftspolitisch bringt. Der Vance ist zwar Risikokapitalist, aber er ist kein Verfechter vom Freihandel. Im Gegenteil, er findet, dass man selbst Strafzölle einführen gegenüber China. Der Vance ist auch mit Gewerkschaftern an einem Streik vorher dabei gewesen. Das macht ihn nicht zu einem Gewerkschaftsfreund. Das macht ihn aber zu jemandem, wo man nicht kann sagen, er sei ein Verfechter von einer neoliberalen Wirtschaftspolitik. Und gerade da wird man noch müssen schauen, wie sie denn den Widerspruch auflösen. Donald Trump sagt in seinen Sponsoren aus den Wirtschaftskreisen natürlich nicht, dass er wird Bremsen reinrühren in die neoliberale Wirtschaftspolitik der USA, sondern im Gegenteil, sie fördern und seine Vizepräsidentschaftskandidat lässt jetzt da schon einige Fragen aufkommen, wo denn die zweite Trump-Regierung möglicherweise würde hingehen, wenn es denn so weit kommt und welche Wirtschaftspolitik die würde betreiben.
Man hat den Eindruck, dass sich der Trump eigentlich erst im allerletzten Moment entschieden hat, wer denn sein Vize soll werden. Hat er sich auch für einen J.D. Vance entschieden, wenn es das Attentat zwei Tage vorher nicht gegeben hat? Oder anders gefragt, zeigt sich der Trump mit seiner Entscheidung für einen Vance siegessicher oder ist so ein bisschen das Gegenteil der Fall?
Es wird viel spekuliert rundherum und der J.D. Vance selber sagt, er habe erst im allerletzten Moment davon erfahren, dass jetzt er der sei, der ausgewählt worden sei. Ich glaube nicht alles von dem. Also in der New York Times und in anderen Publikationen hat man schon vorher können lesen, dass dann andere Kandidaten abgesagt worden sind. Ich glaube, da geht es auch ein bisschen weit um eine Inszenierung. Donald Trump zeigt sich mit dieser Entscheidung für den Vance-Sieger sicher. Er zeigt, dass er angreifen will. Er gibt auch damit kein Zeichen, dass er eben gemäßigt die Republikaner einbinden will. Der Vance war auch einer der ersten, der nach dem Attentat von Trump sofort den Demokraten die Schuld zugeschoben hat und gesagt hat, der Biden persönlich trage mit Schuld daran, dass jetzt da von Trump geschossen worden sei. Die Rhetorik hat es unterdessen ein bisschen zurückgenommen. Man macht jetzt da mehr auf Versöhnung und auf das Land wieder zusammenbringen. Aber der Wahlkampf geht jetzt noch fast 4 Monate. Wir dürfen davon ausgehen, dass der Angriff wieder schärfer werden sein. Und J.D. Vance ist ein wortgewaltiger Kritiker der Demokraten, der ganz sicher wieder scharfer Debattierer sein und der hart wird angreifen, wenn er dann gegen Kamala Harris in ein Fernsehduell geht. Es ist noch nicht ganz klar, wenn das soll stattfinden. Im Gespräch ist ein Termin Mitte August.
Aber eben, also der Ton im Wahlkampf, der wird sich jetzt nicht unbedingt beruhigen mit dem Vance als Vize.
Der Ton hat sich für den Moment ein bisschen beruhigt. Das ist vor allem eine Folge von dem Attentat auf Trump. Wir haben mitbekommen an dem Parteitag, dass alle Redner müssen ihre Reden überarbeiten, haben müssen Angriff auf Demokraten ein bisschen zurückstufen, weniger scharfe Worte wählen. Wir haben das auch darum mitbekommen, weil im einen Redner der Republikaner, Senator Ron Johnson, der alte Redetext auf den Teleprompter gespielt worden ist und er plötzlich sehr scharfe Worte braucht. Er hat sich dann später für das noch müssen rechtfertigen. Aber eben, wir können davon ausgehen, dass die Pietätsphase nach dem Attentatsversuch auf den Trump nur wird ein paar Tage dauern, maximal 2 Wochen, und dann wird es in der alten Heftigkeit weitergehen. Wir können davon ausgehen, dass auch die Demokraten dann den Trump wieder schärfer angreifen. Aber sie werden sich ein bisschen mehr müssen zusammen und auf ihre Wortwahl achten, als Trump das wird machen.
Du hast vorher ein paar so ein Widersprüche in der Wirtschaftspolitik angetönt. Geht der Trump sonst mit dem Vance eigenes Risiko ein?
Es wirkt nicht so. Der Vance ist nicht bei allen Republikanern sehr bekannt. Ich habe mit ein paar Leuten geredet, die gesagt haben, sie wissen eigentlich nicht wahnsinnig viel über ihn. Er ist in diesen super involvierten MAGA-Kreis ist er natürlich schon bekannt, aber das sind auch nicht alle Delegierten, die man jetzt an dem Parteitag trifft. Aber die werden natürlich loyal mit dem Vance mitstimmen. Wenn der Donald Trump sagt, dass das sei ihr Mann, dann werden sie das mittragen. Der Donald Trump hat im Moment die Macht in der Partei. Ein Risiko sehe ich eher nicht, aber der Trump verpasst in meinen Augen auch ein paar Chancen. Er hat zum Beispiel, wenn er eine Frau aufgestellt hat, durchaus bei Wählerinnen in einem urbanen Umfeld, wo der Joe Biden jetzt für zu alt haltet, vom Trump aber abgeschreckt werdet, die hat er vielleicht können mit einer Vizepräsidentschaftskandidatin abholen, wenn er da zum Beispiel eine Frau wie Nikki Haley genommen hat. Aber das ist jetzt in dem Fall angesichts von der Geschichte von diesen beiden, die sich im Vorwahlkampf so auf den Eckel gegeben haben, einfach gar nicht zur Diskussion gestanden. Und der Trump geht offensichtlich auch nicht davon aus, dass er so etwas nötig hat in seinem Wahlkampf.
Falls der Trump am 5. November tatsächlich gewinnen würde, was wäre der J.D. Vance für einen Vizepräsident?
Das ist eine sehr gute Frage, oder? Also, weil der Vizepräsident hat ja in aller Regel eigentlich eine sehr untergeordnete Funktion. Der Joe Biden selber hat unter dem gelitten, wo er der Vizepräsident war von Barack Obama. Die Kamala Harris, die jetzt Vizepräsidentin ist, leidet darunter, weil der Joe Biden ihre Aufgaben übertreibt, die sie auch nicht unbedingt brilliert hat am Anfang oder nicht können brillieren. Und wir haben das auch mit dem Mike Pence gesehen, wo der erste Vizepräsident von Trump war. Wir haben nicht den Eindruck gehabt, dass der sehr starke Rolle gespielt hat im Alltagsgeschäft von der US-Regierung. Wie das genau mit dem Vance würde aussehen, ist jetzt wirklich noch eine offene Frage. Der Vance ist ein guter Freund von Donald Trump Jr. und dem Eric Trump, der Sohn von Donald Trump. Und das heisst, es könnte jetzt durchaus einer sein, der ist viel näher beim Trump, als es der Pence war. Der Pence ist ein Evangelikaler, ein aufrechter Mensch, ein Gewissensmensch. Das ist ganz ein anderer Schlag Politiker, als es der Donald Trump ist. Der Vance ist sehr viel näher. Das ist ein Machtpolitiker, wird als blitzgescheit beschrieben. Der hat ein gutes Gespür für politische Strömungen in der Bevölkerung. Das heisst, es ist ein Gesprächspartner, den Donald Trump durchaus könnte mehr einbinden. Wir würden jetzt dann sehen, falls sie gewinnen, welche Aufgaben der Trump im Vance übertragen würde. Man könnte zum Beispiel sehen, dann, wie häufig dass die beiden miteinander zu Mittag essen, wie häufig dass sich die beiden austauschen, was für einen Vizepräsident man da mit dem Vance überkäme.
Du hast ja vorher den Vergleich gezogen zum Mike Pence, wo der Vizepräsident war von Donald Trump in seiner ersten Amtszeit. Er hat ja politisch während diesen 4 Jahren, wie andere Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen, auch eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Aber einmal nach dem Trump seiner Wahlniederlage 2020 hat er eine sehr zentrale Rolle gespielt, nämlich dort, wo er sich eigentlich gegen Falschaussagen von Trump über Wahlbetrug etc. gewehrt hat und Biden seinen Wahlsieg im Parlament offiziell bestätigt hat. Was hat der J.D. Vance gemacht, wenn er damals Vizepräsident gewesen wäre?
Der Vance hat gesagt, er hätte den Trump nicht gestoppt. Das muss man so verstehen, dass der Vance damals gegen die US-Verfassung verstoßen hat und probiert hat, den Trump an der Macht zu behalten. Das ist schon nicht sehr beruhigende Aussicht, wenn man davon ausgehen muss, dass die beiden im Moment recht gute Chancen haben, die Wahl zu gewinnen. Dass man nicht ganz sicher ist, ob Donald Trump sich wirklich wieder an die Bestimmung halten, dass er nur 2 Amtszeiten darf absolvieren, wie das in der US-Verfassung heisst. Der J.D. Vance hat sowieso einen autoritären Zug an sich. Und wenn er mit dem Donald Trump sich stark austauscht, wenn die beiden miteinander Pläne entwickeln, das muss man mit einer gewissen Sorge beobachten. Republikaner da sagen, dass sie alles an den Haaren herbeizogen. Selbstverständlich würden die beiden nichts gegen die Demokratie unternehmen, weil das sei ein Markenzeichen von den USA.
Fabian, wenn wir zum Schluss nochmal auf die ganze Partei schauen, was sagt die Nomination von J.D. Vance als Vizepräsident von Donald Trump über die Entwicklung der republikanischen Partei in den letzten paar Jahren aus?
Ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, ist die Entwicklung der Evangelikalen, die Bedeutung der evangelikalen Wähler. Donald Trump hat 2016 gewonnen, weil er die weißen Arbeiter für sich geholt hat. Und er hat auch gewonnen, weil ihn die Evangelikalen gewählt haben. Für das hat er ja damals den Mike Pence zu seinem Vizepräsidenten gemacht. wenn er jetzt keine Evangelikalen mehr bei sich hat, sondern einen, der ein purer MAGA-Vertreter ist, wenn auch ein sehr konservativer, zum Beispiel im Abtreibungsbereich, wenn er das jetzt macht, zeigt es, dass er ganz klar davon ausgeht, dass er die Evangelikalen sowieso hinter sich hat. Das heisst, wir sehen da Uniformisierung, eine Gleichschaltung von der Republikanischen Partei. Da stehen jetzt an der Spitze von dieser Partei und von dem Ticket ein alter Trump, ein 78-jähriger Trump. Und dann neben ihm quasi eine Kopie, ein 39-jähriger, junger Trump, der fast die gleiche Politik vertritt. Wir haben damit auch die Nachfolgeregelung in der Partei schon aufgeleistet. Wenn der Trump tatsächlich nur eine Amtszeit machen würde, würde der J.D. Vance als seinen Vizepräsident natürlich dann in der Pole Position stehen, zum Übernehmen. Der könnte dann wieder zwei Amtszeiten machen. Und er ist jemand, der der Familie Trump sehr, sehr nahe steht. Das heisst, man könnte davon ausgehen, dass die Trump-Dynastie noch über Jahrzehnte die US-Politik prägen will.
Und der J.D. Vance steht ja wirklich auch so ein bisschen sinnbildlich für die Uniformisierung, wie du es gesagt hast, von der Republikanischen Partei, mit dem Weg, den er selber gemacht hat, vom Trump-Kritiker zum jetzt Vizepräsidentschaftskandidat. Fabian, zum Schluss wollen wir uns nochmal wie gewohnt ein paar Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern widmen. Dort ist natürlich auch das versuchte Attentat auf Trump vom letzten Samstag noch ein grosses Thema. Der Matthias Fügi zum Beispiel hat uns geschrieben nach der Spezialfolge am Sonntag und gefragt, ob es denn tatsächlich Hinweise gibt, dass das Attentat von den Republikanern selbst inszeniert wurde. Schließlich eben hat der Schütze ja aus relativ kurzer Distanz geschossen, der Secret Service nicht unbedingt eingegriffen. Der Schütze weiss man, dass er als republikanischer Wähler registriert war. Und das Attentat, das haben wir am Sonntag diskutiert, nützt dem Trump ja im Wahlkampf. Gibt es solche Hinweise, Fabian?
Ja, da kann ich vielleicht zurückfragen, wie plausibel ist es denn, dass einer so präzise schießt, dass er den Trump nur am Ohr verwünscht, aber ihm nicht in den Kopf schießt? Also, ich halte das für absolute Hirngespinst, solche Theorien. Selbstverständlich gibt es sehr viele Fragen. Selbstverständlich weiss man im Moment noch nicht, wie das hätte passieren können, dass der Secret Service so versagt hat. Dort muss man jetzt einfach auch mal die Untersuchungen abwarten. Ich glaube, man unterschätzt da manchmal, wie chaotisch, dass die verschiedenen Sicherheitsdienste miteinander zusammenarbeiten. Das ist Föderalismus wie in der Schweiz. Wir haben Gemeindepolizei, wir haben Polizei vom Staat, wir haben den Secret Service, wir haben andere Bundespolizisten. Es gibt meines Wissens über 17'000 verschiedene Polizeieinheiten in den USA, die manchmal schlecht und manchmal recht miteinander kommunizieren. Das ist die plausibelste These, die wir im Moment davon ausgehen können. Und ich möchte einfach auch warnen davor, dass wir jetzt zu schnell auf solche Verschwörungsthesen einsteigen. Wir sehen da in den USA so eine Bewegung auf der linken Seite jetzt, solche Verschwörungstheorien zu verbreiten. Es gibt dafür auch schon einen Begriff, das heisst BlueAnon. Blau für Demokraten, Anon wie QAnon, das ist einer von diesen rechten Verschwörungstheoretikern. Und das Problem an dem ist, dass man uns verabschiedet von einer gemeinsamen Lesart, von den Ereignissen, von einem rationalen Umgang, dass man plötzlich auch von dieser Seite fangen, von alles Mögliche in Frage stellen und anzweifeln. Und das zersetzt unsere Demokratie noch viel mehr, wenn das jetzt auch noch auf der linken Seite wuchert, als es ohnehin schon gemacht hat, weil es auf der rechten Seite so wuchert.
Auch der Cyril Bossart hat uns geschrieben und gefragt, der Vorfall, der hat sich ja in Pennsylvania ereignet, in einem Swing State. Hat der Trump den Staat mit den Ereignissen vom letzten Wochenende eigentlich schon gewonnen im November?
Ich würde ein bisschen davor warnen, dass wir jetzt so tun, dass man wüsste, was in den nächsten 4 Monaten passiert. Donald Trump hat zweifellos einen riesigen Boost bekommen und hat jetzt einen rechten Vorteil im Hinblick auf die Wahl vom November. Aber eben, es kann auch vieles passieren. Vor 2 Wochen hat niemand damit gerechnet, dass auf Trump ein Attentat verübt wird. Ich sage nicht, dass es noch weitere wird geben, aber warten wir einfach mal ab. Was sicher ist, ist, der Donald Trump schaut Pennsylvania als einen von seinen entscheidenden Staaten an. Er ist schon mehrmals dort auftreten. Ich bin auch dort unterwegs gewesen. Er hat den Leuten in Pennsylvania versprochen, dass er die Ölindustrie und die Gasindustrie dort fördert. Das ist eine sehr wichtige Industrie in Pennsylvania. Da gibt es viel Schiefergas, es gibt sehr viele Arbeitsplätze. Viele Leute haben auf ihrem Grundstück Gasquellen, wo sie damit Einkommen erzielen, weil sie die Förderrechte vergeben. Also er macht alles, damit er diesen Staat gewinnen kann, eben weil es einer von diesen Blue Wall States ist.
Also ein Boost hat ihm das sicher verschafft, aber würdest du auch nicht sagen, der Vorteil ist in Pennsylvania damit grösser als in anderen Staaten?
Das Ereignis ist so gross, es hat eine nationale Bedeutung. Ich sehe jetzt nicht, warum das in Pennsylvania eine besondere Auswirkung hat. Es ist ja nicht so, dass man das in Arizona, Nevada und Georgia, den südlichen Swing States, nicht zur Kenntnis genommen hat. Das war jetzt tagelang Top News gewesen. Und das hat viele Leute sehr, sehr beschäftigt und sehr nahe getroffen, sowohl Republikaner wie auch Demokraten. Darum sehe ich jetzt da nicht einen besonderen Pennsylvania-Effekt.
Okay. Dann hat es noch der Lucien Perrin-Jacquet geschrieben, schon vor dem versuchten Attentat gegen Trump. Er hat festgestellt, dass Trump seine Familie in seinem Wahlkampf bisher kaum eine Rolle gespielt hat. Also er fragt, wie steht es eigentlich um seine Familie? Warum hört man nichts von der Melania Trump? Und wäre das auch so bei einer zweiten Amtszeit von Trump, dass seine Familie viel mehr im Hintergrund wäre?
Wir haben in der ersten Amtszeit vor allem Ivanka, seine Tochter und ihren Mann, Jared Kushner, gesehen. Die sind als Berater im Weißen Haus gewesen. Und die beiden sind ziemlich weg vom Fenster. Die haben sich selber rausgenommen. Hingegen sind dafür jetzt die Söhne Vordergrund getreten. Also Donald Trump Jr. tritt bei praktisch jedem Wahlkampfanlass auf. Er vertritt seinen Vater auch dort, wo sein Vater nicht selber auftritt. Er wird am Mittwoch am Abend an dem Parteikongress reden, unmittelbar vor dem J.D. Vance. Auch der Eric Trump, der andere Sohn, spielt sehr eine starke Rolle. Und dann haben wir noch den Baron Trump, der ist 18 und gerade aus der Highschool gekommen. Der ist jetzt bis jetzt eher noch im Hintergrund. Und da, damit kommen wir zu der Melania Trump. Sie ist tatsächlich die grosse Abwesende an dem Parteikongress überhaupt in dieser Wahlkampagne. Wir haben da jeden Morgen Briefings mit Leuten von Trumps in einer Kampagne. Die sind off the record, da darf ich nicht daraus zitieren. Aber ich glaube, ich kann durchaus erzählen, dass da die Frage nach dem, wenn das denn eigentlich Melania Trump jetzt kam, jeden Tag wieder gestellt wird. Und das heisst, jeweils, ja, der Donald Trump hat seinen Auftritt erst am Donnerstag und in den nächsten Tagen wird sie dann kommen. Die Melania Trump hat bisher zwei Spendenanlässe organisiert für den Donald Trump, für die Kampagne. Das ist jetzt auch nicht gerade der Haufen. Man kann recht davon ausgehen, dass sie genug hat von dem öffentlichen Rampenlicht, von den Anfeindungen auch. Um das nochmal zusammenzufassen, man könnte davon ausgehen, dass falls Trump nochmal gewählt wird, Melania wahrscheinlich eher wird so weit wie möglich im Hintergrund bleiben. Es ist sogar auch die Rede davon, dass sie gar nicht würde mit ins Weiße Haus zügeln, sondern in New York bleiben. Und dass auch Ivanka und Jared Kushner eher im Hintergrund wären bleiben, dass man aber dafür sehr, sehr viel mehr vom Donald Jr. und möglicherweise auch vom Eric Trump wird hören. Und was mit dem Baron ist, wissen wir nicht. Unter den Republikanern gibt es bereits Hütli, die sagen, der Baron wäre dann irgendwann 2050 der MAGA-Präsident.
Wenn auch ihr Fragen habt zu dem US-Wahljahr, dann schickt sie uns gerne zu, und zwar per Mail an podcasts@tamedia.ch. Fabian, wie sieht dein Programm, dein weiteres Programm jetzt aus? Wie lange bleibst du noch in Milwaukee?
Am Freitag früh gehe ich zurück auf Washington D.C. Da komme ich mein Götti-Mädchen Felicitas aus der Schweiz besuchen. Da freue ich mich sehr drauf. Und bis dann hoffe ich aber, dass ich da noch ein bisschen an dem Republikanischen Parteitag einfach sonst noch mit Leuten reden. Es ist so eine Volksfestatmosphäre. Viele Leute stehen draußen und trinken den ganzen Tag Bier im Wesentlichen. Die Delegierten sind ja da zum Teil mehr zur Unterhaltung, als um da tatsächlich Parteigeschäfte absolvieren. Und von dieser Atmosphäre ein bisschen etwas mitnehmen. Es ist eine gute Gelegenheit für mich, um mit Leuten aus der ganzen USA in Kontakt zu kommen. Mit Leuten, die man sonst nicht unbedingt gerade immer Zugang hat dazu. Und das ist durchaus auch interessant.
Alles klar, ja, dann wünsche ich dir einen guten Abschluss und dann am Freitag eine gute Rückreise nach Washington. Danke vielmals, Fabian.
Danke nochmal.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», einem USA-Podcast vom Tagesanzeiger, vom Bund, der Berner Zeitung, Basler Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln. Sofern uns nicht schon bald irgendwie die nächsten Breaking News wieder zurück ans Mikrofon holen, machen wir bei «Alles klar, Amerika» jetzt eine kurze Sommerpause. Die nächste reguläre Folge von uns, die kommt dann wieder im Monat, am 14. August. Mein Name ist Noah Fendt. Ich habe mit dem Fabian Fellmann in Milwaukee geredet. Danke fürs Zuhören. Weiterhin einen schönen Sommer. Tschüss zusammen.